Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Als Papst Johannes Paul II. 2001 nach Kasachstan reiste, erinnerte er an die Zeiten unvorstellbarer Glaubensverfolgung, indem er sagte: Die langen Jahre der kommunistischen Diktatur, in denen so viele Gläubige in die hier errichteten Gulags deportiert wurden, haben Leiden und Trauer mit sich gebracht. Wie viele Priester, Ordensleute und Laien haben ihre Treue zu Christus mit unerhörten Leiden und auch mit dem Opfer ihres Lebens bezahlt. Der Herr hat das Gebet dieser Märtyrer erhört, deren Blut die Erdschollen eures Landes getränkt hat. Daraus sind als neuer Spross eure christlichen Gemeinschaften entstanden, die jetzt voll Zuversicht in die Zukunft blicken. Soweit also der Papst. Und in der Tat, seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes wachsen die Strukturen der katholischen Kirche in der zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepublik. Über die leidvolle Geschichte des neuntgrößten Flächenstaates der Erde und das Leben der Katholiken in Kasachstan wollen wir heute sprechen mit Weihbischof Athanasius Schneider, der uns gleich telefonisch aus Astana zugeschaltet ist. Herr Weihbischof Schneider, Kasachstan ist ein Land mit riesigen Dimensionen. Es reicht vom Kaspischen Meer bis nach China. Es ist ein Steppenland, das lange von Nomaden besiedelt war. Bekannt ist es auch als Residenzstätte des berühmt-berüchtigten Genghis Khan. Ab dem 14. Jahrhundert setzte sich dann der Islam in Kasachstan durch. Wann gab es denn die ersten christlichen, die ersten katholischen Spuren in Kasachstan?
Also zunächst mal die ersten christlichen Spuren gab es schon in der Zeit der nestorianischen Missionen. Die Nestorianer vom Irak und Persien haben eine sehr intensive Missionstätigkeit entfaltet im heutigen Zentralasien bis nach China, das ist ja bekannt. Und es gab im 7., 8. Jahrhundert eine ganze Reihe von nestorianischen Bistümern im heutigen Zentralasien. Und dann ist der Islam gekommen. Die Katholiken kamen eben in der Zeit der Herrschaft des Genghis Khan und seiner Nachfolger, weil er sehr offen war für andere Religionen. Und es gab auch eine Korrespondenz zwischen den Päpsten und den Herrschern, den Mongolenherrschern im 13. und 14. Jahrhundert. Und so kamen Katholiken, also katholische Missionare, das waren hauptsächlich Franziskaner, in das heutige Gebiet von Kasachstan im 13. Jahrhundert. Und sogar hat der Papst ein Bistum errichtet, das hieß Al-Malik im heutigen südlichen Kasachstan. Und das wurde aber dann 1342 durch den gewaltsamen Einbruch der Islamisierung völlig zerstört und alle Spuren vernichtet.
Ja, Sie sagen alle Spuren vernichtet, und dann hat es sehr lange gedauert, bis es wieder eine sichtbare katholische Präsenz in Kasachstan gab, nämlich, ich glaube, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Wie ist es denn dann zum Neuaufbau kirchlicher Strukturen gekommen?
Ja, Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. noch vor der kommunistischen Revolution gab es katholische Einwanderer im heutigen Kasachstan. Das waren Polen, die teilweise auch verbannt waren vom Kaiser, vom russischen Zaren. Aber deutsche, sogenannte russlanddeutsche Siedlungen, die sind dann freiwillig von der entweder von der Wolga-Deutsche oder das waren auch teilweise Schwarzmeerdeutsche, die sich noch vor der kommunistischen Revolution niedergelassen haben, im heutigen Kasachstan und deutsche Dörfer gegründet haben und Kirchen gebaut haben. Das alles wurde dann natürlich durch die kommunistische Revolution, durch die Sowjetherrschaft zerstört und erst dann nach der Wende, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, sind dann wieder öffentlich, also die Kirche öffentlich sichtbar geworden. Es gab natürlich auch in der Zeit der Sowjetunion eine lebendige katholische Kirche, Gemeinde, Untergrundkirche im heutigen Kasachstan, ohne Zweifel.
Sie haben diesen geschichtlichen Einschnitt, nämlich die Oktoberrevolution 1917, schon erwähnt. Danach gab es Kirche quasi nur noch im Untergrund und es war gefährlich, seinen Glauben zu bekennen. Das war aber beileibe noch nicht alles, was damals den Gläubigen widerfuhr, denn es kam noch schlimmer. Zwischen 1929 und 1933 gab es eine regelrecht inszenierte Hungersnot dort. Wie lief denn das ab und was waren die Gründe, eine Hungersnot zu inszenieren?
Ja, ich bin jetzt nicht ganz im Bild mit diesem geschichtlichen Faktum, aber was ich eben gehört habe von den Einheimischen hier im Kasachstan, von den Kasachen selber, die behaupten das und das ist ganz bekannt im Volk bis heute noch, dass diese Hungersnot inszeniert wird und die Kasachen haben das und bis heute noch, die einfachen Leute betrachten das als eine Art Genozid von der Sowjetherrschaft. Und es kamen tatsächlich einheimische Bevölkerung, die Kasachen selber haben am meisten darunter gelitten, unter dieser sogenannten Hungersnot. Ich denke, das waren vom Stalin sicherlich rassistische und politische Gründe, damit es für seine diktatorischen Ziele passt.
Ja, es klingt irgendwie ähnlich wie in der Ukraine. Blicken wir weiter. In den 30er Jahren kam es dann zu weiteren Massendeportationen von sogenannten unterdrückten Völkern nach Kasachstan. Was war denn der Hintergrund dieser neuerlichen Deportation?
Also der Hintergrund war natürlich politisch und typisch von einem, würde ich sagen, ja, heute müsste man sagen, verrückten Diktator, Stalin. Ich vergleiche ihn ein bisschen mit Nero, der eben überall Gefahren gesehen hat für seine Alleinherrschaft und für seine Willkürherrschaft, hat er überall, auch wo es nicht begründet war, Gefahren gesehen. Und so hat er mögliche potenzielle Gegner eliminiert oder verbannt. Das waren einfach diese Völker, die nicht Russen waren, die an den Grenzgebieten gelebt haben. Das waren die Polen. Also die Ostpol, damals war es noch Polen gewesen und dann hat es Russland besetzt, das heutige Gebiet von Lemberg und die Ukraine, die ganzen Polen dort hat er verschleppt, dann natürlich die Russlanddeutschen sowieso und dann auch andere Völker, wie zum Beispiel die Tataren von der Krim, die Griechen von der Krim, die Tschetschenen sogar, damals wurden massenweise verschleppt, die Koreaner vom Vladivostok-Gebiet, also alle Völker, die in diesen Grenzgebieten gelebt haben, die potenzielle Gefahr für ihn bedeutet haben, wurden systematisch nach Kasachstan, hauptsächlich nach Kasachstan, aber auch Sibirien, verschleppt. Das war das eine. Aber er hat auch massenweise russische Leute verschleppen lassen nach Kasachstan von Russland, also einfach russische Bevölkerung. Und zwar waren das die sogenannten Kulaken, also die etwas Land besessen haben. Das waren auch potenzielle Feinde und intelligente Personen. Also die Intelligenz hat er auch nach Kasachstan in einem großen Ausmaß verschleppen lassen.
Und diese Deportation, die hatte zur Folge, dass es eine recht ansehnliche Zahl an katholischen Gläubigen auf einmal in Kasachstan gab, nämlich die deportierten Polen vor allen Dingen, auch Russlanddeutsche. Wurden denn auch Priester mitvertrieben oder wie konnte dieser Glaube in dieser Zeit der schlimmen Verfolgung überleben?
Ja, also heute scherzen wir und sagen, unter uns in Kasachstan, die Katholiken und die Priester, durch diese Deportationen hat sich Stalin als der größte Evangelisator des 20. Jahrhunderts in Kasachstan erwiesen. Denn plötzlich wurden so viele Katholiken in einem Gebiet, wo niemals Katholiken waren. Das waren, wie gesagt, hauptsächlich Polen, Deutsche, Litauer, Weißrussen. Und es waren dann ja fast 1 Million oder ja zwischen 500.000 und 1 Million Katholiken alle zusammengerechnet. Das war natürlich, die Priester wurden nicht mitgeschickt, weil sie waren ja fast alle im Gefängnis oder ermordet. Und so der Glaube wurde hauptsächlich in den Familien erhalten und weitergegeben. Und das ist eigentlich eine Ehre für diese Katholiken, die verschleppt waren, und ein Zeichen, wie stark doch ihr Glaube war, dass ungeachtet dieser unmenschlichen Bedingungen oder erst recht haben sie den Glauben gepflegt in den Familien und weitergegeben. Das waren echte Hauskirchen. Ich hatte auch das Glück, in so einer Familie aufgewachsen zu sein, nur ein bisschen südlicher im Kirgistan, aber das war ähnlich so.
Herr Weihbischof, wir wollen jetzt im zweiten Teil unseres Gesprächs über das Leben der Kirche nach der politischen Wende Anfang der 90er Jahre sprechen. Wie muss man sich diese Zeit denn vorstellen? Es gab ja eigentlich, so stelle ich mir das zumindest vor, es gab ja sicherlich nichts, es gab keine Strukturen. Was war denn da die größte Herausforderung der Kirche? Wie ist sie dabei vorgegangen, jetzt neue Strukturen aus dem Nichts herzustellen?
Ja, das stimmt, was Sie sagen. Die Kirche war allerdings aber lebendig. Es gab sehr viele Untergrundgemeinden oder halböffentliche. Es gab auch einige schon genehmigte Kapellen vom Staat, Kirchlein sozusagen. Aber es gab keine richtigen kirchlichen Strukturen. Es gab ungefähr 15 Priester im ganzen Land. Die sind abgehängt, also Abhängigkeit hatten sie vom Erzbischof von Riga damals, kanonisch. Und dann hat der Papst die kirchliche Struktur errichtet und einen Bischof ernannt, Bischof Jan Pavel Lenga. Ja, es war dann wirklich eine Herausforderung, in diesen vielen Gemeinden die kirchlichen Strukturen zu errichten, gemäß dem Kodex des kanonischen Rechtes. Man musste Pfarreien errichten und den Priestern, die Priester einteilen und dann auch Priester. Mangel war auch natürlich, aber Gott sei Dank nach dem Umschwung kamen schon eine große Zahl von Priestern aus verschiedenen Ländern zu Hilfe nach Kasachstan, hauptsächlich natürlich von Polen.
Also man kann sagen, die Priesterzahl, die hat sich da vergrößert, aber die neu gewonnene Freiheit bedeutete ja auch eine Reisefreiheit und das haben natürlich viele Menschen genutzt. Wir kennen das aus Russland, aber das war in Kasachstan nicht anders, dass die polnischstämmigen und auch die deutschstämmigen ausgereist sind und ihrer Heimat den Rücken gekehrt haben. Gibt es da eigentlich verlässliche Zahlen, wie sich die Bevölkerungsstruktur seit diesen großen Auswanderungswellen Anfang der 90er Jahre entwickelt haben?
Ja, also ungefähr, es gab ja, man sagte, ungefähr 1 Million Deutsche in Kasachstan in der Sowjetzeit. Und heute sind zum Beispiel übrig geblieben, also ich habe hier eine Zahl, ungefähr maximal 180.000 Deutschstämmige noch in Kasachstan. Und Polnischstämmige sind natürlich nicht so viele Polen ausgewandert. Die Polen sind eher noch hier geblieben, aber auch. Aber wenn man bedenkt, das sind schon also von schätzungsweise 1 Million auf 178.000, 180.000. Und darunter diese Deutsche sind auch jetzt heute hier oft in gemischten Ehen leben die. Und von diesen sogenannten Deutschstämmigen, die noch in Kasachstan sind, man sagt, dass in der Regel von der Russlanddeutschen 2/3 Lutheraner waren und 1/3 Katholiken. So haben wir von den Deutschstämmigen, kann man sagen, heute vielleicht 50.000 Katholiken im ganzen Land. Das sind aber nur Deutschstämmige. Insgesamt, wenn Sie das schätzen, wir die Katholiken mit den anderen Nationalitäten noch, vor allem in Polen, insgesamt vielleicht knapp 100.000 vielleicht.
Also es sind relativ wenig Deutschstämmige dageblieben und es gibt viele gemischte Ehen, haben Sie gerade gesagt. Pflegen denn die dort gebliebenen noch ihre Kultur, ihre Sprache oder verliert sich das mehr und mehr?
Also in den Familien sicherlich nicht mehr. Aber es gibt in den größeren Städten sogenannte deutsche Zentren, die der Staat, also vom Kasachstan und dann die deutsche Regierung fördern. Und die heißen mit dem Namen Wiedergeburt. Und dort wird die deutsche Sprache, deutsche Kultur gepflegt. Es gibt Sprachkurse oder zu bestimmten Feiertagen werden da deutsche Lieder gesungen oder etwas Vorträge gehalten und so weiter. Ja, es gibt solche Zentren, aber das ist nicht in den Familien mehr geblieben.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Unser heutiger Gast ist Athanasius Schneider, der Weihbischof des Erzbistums Astana in Kasachstan. Herr Weihbischof, ein Wort zu Ihnen, denn Sie haben einen sehr interessanten Lebensweg. Sie stammen aus einer schwarzmeerdeutschen Familie. Sie sind dann 1973 nach Deutschland ausgesiedelt. Sie haben dann später in Brasilien studiert und sind dort zum Priester geweiht worden, waren dort auch als Dozent tätig. Seit 1999 haben Sie in Karaganda Gastvorlesungen gehalten und sind seit 2001 dann dauerhaft nach Kasachstan umgesiedelt. 2006 wurden Sie Weihbischof für das Bistum Karaganda und 2011 erfolgte dann die Ernennung zum Weihbischof des Erzbistums Astana. Bitte stellen Sie uns Ihr Erzbistum Astana doch einmal kurz vor.
Das Erzbistum Astana ist ein großes Bistum, ja so ungefähr 700.000 Quadratkilometer. Das ist schon einiges mal größer als Deutschland von der Ausdehnung her. Unsere Katholikenzahl ist ja vielleicht insgesamt, könnte man sagen, 70.000. Wir haben ungefähr offizielle 30 Pfarreien, ziemlich weit zerstreut natürlich auf dem ganzen Gebiet, also offiziell, die registriert sind. Daneben gibt es natürlich noch viele so kleine Seelsorgsposten. Jede Pfarrei hat vielleicht zwischen 5 und manchmal zwischen 10 sogar solche noch Posten, Seelsorgsposten. Dann haben wir Ordensniederlassungen auch von Schwestern, von Ordensmännern. Zum Beispiel haben wir 2 kleinere Klöster, kontemplative Klöster, ganz kontemplativ. Das ist in Osornoje, in dem Wallfahrtsort, dem nationalen Wallfahrtsort der Mutter Gottes, unsere liebe Frau vom Frieden. Dort gibt es ein kleines Karmelitinnenkloster und dann in Pavlodar, Klarissinnen von der ewigen Anbetung. Ich habe schon erwähnt, den Wallfahrtsort haben wir Osornoje, den nationalen Wallfahrtsort im Norden von Kasachstan. Und dann haben wir natürlich auch in jeder Pfarrei versuchen wir auch den Armen zu helfen. Wir haben vor allem auch noch ein Apostolat der Vinzentinerinnen, Schwestern, für den Schutz des Lebens und Hilfe für ledige Mütter und Mädchen, die eben unerwünschte Schwangerschaft haben. Die Schwestern haben ein Haus, wo eben diese Mädchen wohnen können und versuchen eben hier das Evangelium des Lebens auch zu verkünden.
Also man hört schon, es sind in den vergangenen knapp 20 Jahren viele Strukturen aufgebaut worden. Es ist schön, das zu hören. Kasachstan gilt ja als relativ tolerantes Land, was die Religionsfreiheit anbelangt. Hat denn auch die Kirche Bewegungsfreiheit? Kann sie zum Beispiel katholische Schulen oder katholische Kindergärten gründen?
Ja, wir haben offiziell eine katholische Schule im Norden von Kasachstan. Die ist schon lange, eigentlich ja, vielleicht über 10 Jahre mindestens. Das hat noch der berühmte Pfarrer Gawol von Berlin gegründet, der hier gearbeitet hatte, schon verstorben ist. Die St. Lorenz-Schule, sie wurde dann nach seinem Tod oder noch bis, eigentlich noch zu seinen Lebenszeiten von der Gemeinschaft Serve Jesu et Mariae übernommen und die wird gut geführt. Ja, obwohl man kann dort natürlich nicht, sagen wir mal, eine echte katholische Schule, wie wir uns das vorstellen im Westen, dass man dort zum Beispiel betet und eine Kapelle hat. Es ist leider von den Gesetzen nicht erlaubt, aber wir dürfen ja als katholische Kirche die Schule betreiben und vielleicht außerhalb der Schule gibt es schon Möglichkeiten der Evangelisierung auch. Und dann haben wir einige kleinere Kindergärten, nicht offiziell, die Ordensschwestern unterhalten auch.
Was sind denn die größten Probleme, mit denen die Kirche zu kämpfen hat in Kasachstan?
Also ich würde sagen, die größten Probleme, das ist, dass wir katholische Familien aufbauen müssen. Denn wir haben hier ein großes Problem der Familie, allgemein in der Gesellschaft. Die Krise der Familie, es gibt keine, nicht immer so vollzählige Familien, das ist das eine. Und dann, dass sie auch ganz katholisch sind. Oft haben wir Familien, wo nur ein Teil katholisch ist. Und das ist unser Ziel, und dass wir ganz katholische Familien aufbauen, aus denen dann auch ein katholisches Volk erwachsen kann und vor allem Berufungen. Und jetzt komme ich auf die zweite Schwierigkeit, dass wir eben Priesterberufungen brauchen. Und hier unsere eigentliche Priorität ist die Priesterausbildung der einheimischen Priester, damit wir mit der Zeit auch genügend einheimische Priester haben, weil momentan vom ganzen Klerus, der hier ist, sind ja fast 90% Ausländer. Und das ist natürlich, so kann man natürlich nicht auf Dauer eine Ortskirche aufbauen. Aber wir versuchen, wir haben ein Priesterseminar in Karaganda und das ist funktioniert gut. Wir haben nicht so viele Seminaristen, vielleicht so 10 momentan, aber es ist verhältnismäßig nicht schlecht, würde ich sagen. Man könnte noch mehr haben. Aber es hängt davon ab, wie ich sehe, von den katholischen Familien. Also Familie, dann Priesterausbildung, einheimische Priester und dann das dritte, würde ich sagen, Mangel an Gottesdiensträumen. Nicht nur Gottesdiensträumen, würde ich sagen, an Kirchen. Für uns hier ist wichtig, auch für die einheimischen Leute und für die Mentalität, sei es der Muslimen oder der Orthodoxen und die anderen, auch der Ungläubigen, für sie ist wichtig, dass eine Kirche ausschaut wie eine Kirche. Also das heißt sakral. Und das zieht diesen östlichen Menschen an. Wir haben schon viel Erfahrung damit gemacht. Das heißt, das ist für uns wichtig, dass wir Mittel bekommen und Hilfen vom Westen, dass wir auch würdige und schöne, sakrale Kirchen bauen können. Unsere Leute sind noch viel zu arm, und dass sie das selber aufbauen können. Dann natürlich haben wir momentan einige Schwierigkeiten bürokratischer Art wegen den Visen, weil man so oft ausreisen muss, die Ausländer, um ein Visum nochmal zu beantragen, alle 6 Monate zum Beispiel.
Ja, Sie haben gerade schon den Kirchenbau angesprochen. Da will ich nochmal einhaken, denn da gab es ein sehr schönes Projekt, das vor kurzem auch mit der Unterstützung von Kirche in Not verwirklicht werden konnte. Denn in Karaganda wurde im vergangenen Jahr eine neue große Kathedrale errichtet. Es ist die größte katholische Kirche Zentralasiens. Und Sie waren an diesem Projekt maßgeblich beteiligt. Sie haben auch die Pläne dafür entworfen. Bitte erzählen Sie uns ein wenig über dieses Projekt.
Ja, wie ich schon gesagt habe, für unsere Mentalität hier, für unsere Inkulturation ist es wichtig, dass wir sichtbare, schöne, würdige und sakrale Kirchen haben. Das ist ein Mittel der Evangelisierung. Wir können nicht anders momentan evangelisieren. Und das zieht die Menschen an. Das habe ich sofort begriffen und ich bin ja auch aufgewachsen in Mittelasien. Ich kenne das. Und das war mein Gedanke, eigentlich der pastorale Gedanke der Evangelisierung. Und dann natürlich auch theologisch und geistlich. Gott ist würdig, auch eines schönes Gotteshauses. Und wenn ringsherum werden immer mehr bei uns auch Moscheen gebaut, prächtige und wirklich schöne, auch orthodoxe Kirchen. Warum sollten wir Katholiken auch nicht das tun dürfen oder sollen? Und so waren das meine Beweggründe. Dann auch noch ein wichtiger Grund war für mich, dass wir ein Gotteshaus haben sollten, vor allem in Karaganda, wo einst der berühmt-berüchtigte Karlak war, also dieser riesen Gulag, dass wir ein Gotteshaus haben sollten, wo wir auch eine Art Gedenkstätte hätten, für diese Opfer zu beten. Und auch ein Ort der Sühneleistung, der Sühnegebete für die vielen Verbrechen des kommunistischen Regimes. Also es waren mehrere Gründe.
Und der Name dieser Kirche lautet Mutter Gottes aller Nationen. Wie ist es zu diesem Namen gekommen?
Also der Name heißt offiziell Kathedrale unserer lieben Frau von Fatima, Bindestrich, Mutter aller Nationen. Es ist so, ursprünglich hätte sie nur heißen sollen, unsere liebe Frau von Fatima. Aber dann kam ein österreichischer Verein, die im Osten im Altaigebirge ein Gotteshaus bauen wollten, zu Ehren der Mutter Gottes aller Nationen, Mutter aller Nationen. Das ist dort nicht möglich gewesen. Es ist eine lange Geschichte, aber kurz gesagt. Und dann hatten wir mit dem Bischof Jan Pavel Lenga dieses Angebot angenommen, dass sie uns unterstützen zum Aufbau dieser Kathedrale. Und wir haben dann deren Wunsch berücksichtigt, noch als Doppelnamen Mutter Gottes, Mutter aller Nationen. Und das ist ja theologisch ein ganz korrekter Titel. Die Mutter Gottes hat ja ihre geistige Mutterschaft, eine universale geistige Mutterschaft. Und das ist auch schön und dann vielleicht auch providenziell gewesen, weil Kasachstan ein Vielvölkerstaat ist. Es leben offiziell ungefähr 120 verschiedene Völker und Volksgruppen in Kasachstan. Und in diesem Karlak, in dem KZ, haben ja auch fast alle Vertreter dieser Völker ihre Opfer gehabt. Von daher ist es auch sehr passend, Mutter aller Nationen.
Sprechen wir noch kurz zu den Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche. Da hat es ja in der letzten Zeit ein Tauwetter, so könnte man es nennen, gegeben. Die Beziehungen haben sich in den vergangenen 10 Jahren deutlich verbessert zwischen Rom und dem Patriarchat in Moskau. Nun ist die katholische Kirche in Kasachstan natürlich auch nur die kleinere christliche Gemeinschaft. Die meisten Christen dort sind orthodox. Wie ist dort der Stand der Beziehungen der Ökumene? Gibt es so etwas wie aktive Ökumene überhaupt?
Ja, also zunächst mal muss ich sagen, wir haben eine gute Beziehung hier im Allgemeinen mit den Orthodoxen, vor allem der neue Metropolit von Kasachstan, Metropolit Alexander, der jetzt schon einige Jahre hier ist, ist wirklich ein sehr offener Mann, auch der katholischen Kirche gegenüber, und das zeigt er auch. Von daher sind wir dafür dankbar. Allgemein muss man sagen, wir haben ganz andere Möglichkeiten der Ökumene und wie im Westen. Für uns ist die Ökumene, würde ich sagen, eine Ökumene des Lebens, nicht der Theorie und der Dialoge, der theologischen Dialoge. Das ist bei uns eigentlich nicht der Fall und auch nicht möglich. Und ich denke, nach meiner Erfahrung, dieser Dialog des Lebens, der muss zuerst sein, damit wir einander kennenlernen und achten. Und es gibt so viele, wie soll ich sagen, Vorbehalte psychologischer Art, die durch Jahrhunderte aufgebaut wurden. Und die muss man langsam abbauen, das braucht Zeit einfach. Und so, und erst dann langsam über theologische Themen sprechen, das schon. Aber ich denke, wir sind hier momentan und noch für längere Zeiten, führen wir eine Ökumene des Lebens.
Es ist vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich Ende 2011, ein neues Religionsgesetz in Kasachstan verabschiedet worden. Was ist, ganz kurz gesagt, der Inhalt dieses Gesetzes und hat sich dadurch etwas für die katholische Kirche verändert?
Ja, der Inhalt ist, kurz gesagt, die Regierung wollte das einfach eine gewisse Ordnung und Kontrolle hineinzubringen über die zahllosen verschiedenen religiösen Gruppen. Es gab tatsächlich, das ist eine gewisse, nach dem Zusammenbruch, Invasion gewesen von verschiedensten religiösen Gruppen und sogar Sekten aus dem Westen, aus USA, aus Korea und so weiter. Und teilweise haben auch manche, ich weiß es auch, eine gewisse, würde ich sagen, aggressiven Proselytismus geführt. Ziemlich unklug, auch ohne Rücksicht auf die Mentalität der Leute und so weiter, vor allem auch des Islam, man muss auch gewissermaßen berücksichtigen. Und dann das andere auch, mit diesen christlichen Sekten und so weiter, sind auch immer mehr Versuche gewesen, sogenannte radikal-islamische Gruppen reinzubringen in unser Land. Und das ist tatsächlich eine Gefahr gewesen, radikal-islamische Gruppen, Extremismus. Und die Regierung hat natürlich war darüber wachsam und hat auch diese Extremisten auch des Landes verwiesen. Aber man hat immer, die sind in den Untergrund gegangen. Und von daher, das ist das allgemeine Bild, verstehe ich die Regierung, dass sie eine gewisse Kontrolle haben wollten und eine Ordnung reinbringen wollten in das Ganze. Für uns hat es eigentlich keine besondere Auswirkung, weil das Konkordat zwischen dem Kasachstan und dem Heiligen Stuhl ist ratifiziert worden vom Präsidenten Nazarbayev, vom Senat und Parlament im September oder Oktober, denke ich. Und aufgrund dieses Konkordates, des Ratifizierten, wurden unsere religiösen Subjekte einfach so übernommen, wie sie waren. Weil das neue Religionsgesetz verlangte, dass alle religiösen Gruppen nochmal eine ex novo, eine Registrierung durchgehen müssen mit vielen Auflagen. Und das wurden wir befreit auf der Grundlage des Konkordates. Von daher haben wir keine besonderen Probleme. Nur das eine, das hat aber nichts mit dem Religionsgesetz zu tun. Das war schon ein Gesetz der Wiesen, eine Regelung der Wiesen, die allgemein für alle gilt, vor vier Jahren. Und die ist momentan noch in Kraft, dass eben alle Ausländer, vor allem die ein Missionarsvisum haben oder ein Geschäftsvisum, müssen alle 6 Monate das Land verlassen wieder, um ein neues Visum zu beantragen. Aber wir bemühen uns und der Nuntius, dass wir und die Regierung ist da offen und hat gesagt, wir dürfen darüber sprechen und dass die Missionare bei uns eigentlich eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen könnten.
Herr Weihbischof, wir sind damit am Ende unseres Gespräches angekommen. Ich will Ihnen noch eine abschließende Frage stellen, ein bisschen abseits unseres Themas, aber besonders wichtig und auch passend für Sie. Denn Sie sind ein in der Weltkirche hoch angesehener Liturgiefachmann. Sie setzen sich auch bei Ihren Besuchen hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer wieder ein für eine würdevolle Feier des heiligen Messopfers. Und das ist ja auch ein großes Anliegen des Heiligen Vaters. Vielleicht können Sie uns in wenigen Worten mal erklären, warum ist Liturgie, die würdige Feier des Messopfers, so wichtig für die gesamte Weltkirche? Warum ist sie möglicherweise sogar der Schlüssel für die Neuevangelisierung, gerade bei uns in Europa?
Ja, das ist nicht nur möglicherweise, das ist der Schlüssel für die Neuevangelisierung, weil, wie die Kirche immer gelehrt hat, und vor allem das Zweite Vatikanische Konzil, ist die Liturgie und vor allem die Eucharistie natürlich die Quelle des ganzen Lebens der Kirche und der Höhepunkt sogar. Nun, wenn etwas Quelle und Höhepunkt ist, was nicht höher sein kann, dann ist es ja klar, dass das diesen zentralen Stellenwert hat, weil es ja auch in der Liturgie und der Eucharistie in erster Linie um die wichtigste Aufgabe des Menschen überhaupt geht, um der Kirche, nämlich Gott anzubeten, das erste Gebot von den 10 Geboten. Und Jesus ist gekommen auf diese Welt, um den Vater zu verherrlichen. Und das sollten wir auch tun, das ist die Sendung der Kirche in erster Linie. Und natürlich unzertrennlich die Rettung der Menschen, ihnen die Gnade zu bringen. Aber die Gnade kommt ja von der Liturgie. Und die Menschen zu Quelle zu führen, nicht zu Christus zu führen. Und das ist die Liturgie. Und deswegen, wenn nun in der Liturgie Christus tatsächlich anwesend ist, in der Eucharistie, also real, wesenhaft, dann ist es ja naheliegend und naturgemäß, dass wir diese Feier mit einem möglichst tiefen Glauben und auch Ehrfurcht und Liebe verrichten. wie das die Heilige Schrift gezeigt hat, wie auch Jesus selber gebetet hatte, die Apostel und alle Generationen vor uns. Und erst wenn wir wieder zurückkehren zu dieser Theozentristik, Theozentrismus, Christozentrismus, würde ich sagen, Eucharistie-zentriert, dann wird die Kirche neue Kräfte haben zu einem neuen Aufblühen.
Ja, Herr Weihbischof Schneider, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre interessanten Ausführungen, wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken in Kasachstan und darf Sie abschließend noch um den Segen für unsere Hörer bitten.
Ja, ich bedanke mich herzlich für Ihre guten Wünsche und auch für diese Möglichkeit dieses Gesprächs mit Ihnen. Und ich danke auch Kirche in Not bei dieser Gelegenheit für alle Unterstützung, die wir erfahren haben und noch weiter erfahren. Und ich wünsche allen Hörern eben diese Vertiefung des Glaubens und ihre Liebe zu Christus in der Eucharistie. Und es segne euch alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen heute mit Athanasius Schneider, dem Weihbischof des Erzbistums Astana in Kasachstan. Es folgen noch einige Hinweise. Kirche in Not hat zwei Filme über das kirchliche Leben in Kasachstan produziert. Sie können diese wie gewohnt unentgeltlich bei Ihrem Kirche in Not Landesbüro bestellen. Vor wenigen Tagen wäre der Gründer von Kirche in Not 100 Jahre alt geworden und in diesen Tagen jährt sich auch sein Todestag zum 10. Mal. Kirche in Not Deutschland hat aus diesem Anlass einige neue Publikationen veröffentlicht. Dazu zählt unter anderem ein Hörbuch mit Texten aus 60 Jahren Echo der Liebe, ebenso ein reich bebildertes Magazin mit den besten Briefen des Speckpaters. Und auch ein neuer Glaubenskompass über Pater Werenfried ist jetzt in der stetig wachsenden Kollektion erschienen. Wenden Sie sich bei Interesse einfach telefonisch an Kirche in Not Deutschland, Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiederhören.